Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist schön, bei Ihnen, bei euch zu sein. Vielen Dank für Ihr Vertrauen, mich noch einmal einzuladen und auch vielen Dank für das, was Sie mir damit geschenkt haben. Ich habe sehr kostbare Stunden über diesem Predigtwort oder diesem Jesuswort, dem letzten am Kreuz verbracht. Und ich bin sehr froh, mir einmal die Zeit genommen zu haben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Frage, die der sterbende Jesus nach dem Evangelisten Markus als letzte lebende Äußerung laut herausruft, verlangt eigentlich eine Antwort. Aber schon als Kind hatte ich eine Ahnung, dass es auf diese Frage gar keine Antwort geben kann. Die Frage allerdings hat mich durch mein ganzes Leben begleitet. Ich bedachte sie als Prediger an den Karfreitagen. Hat Gott Jesus in dieser Situation tatsächlich verlassen? Aber auch in den karfreitäglichen Situationen meines Lebens, also in Fragen, in Glaubenszweifeln, in persönlicher Not, dachte ich öfter an diese Szene am Kreuz und an die Frage Jesu. Doch erst anlässlich dieser Predigt heute wurde mir bewusst, die Antwort auf die Frage hat mir nie gefehlt. Die Frage war mir schon genug. Warum? Ich habe mich da selber nicht verstanden. Warum brauchte ich keine Antwort? Das ist mir erst deutlich geworden, als ich hinter meinem Schreibtisch saß und hier diese Predigt vorbereitete. Erst beim sorgfältigeren Studieren dieses letzten Wortes nach Markus im Rahmen seines Kreuzigungsberichtes begriff ich, diese letzte Äußerung Jesu ist gar keine Frage. Sie ist vielmehr eine Klage. Das ist eine Klage, das ist was anderes als eine simple Frage. Und das scheine ich als Kind irgendwie schon intuitiv verinnerlicht zu haben, verstanden zu haben. Jesus fragt nicht, er klagt. Das ist eindeutig. Denn noch genauer müsste man eigentlich mit dem Evangelisten Markus und mit Matthäus, der ihm hier folgt, sagen, Jesus klagt nicht, er zitiert eine Klage. Er zitiert sterbend eine Klage. Die Evangelisten überliefern beide, wie Jesus sterbend den Eingangsvers des 22. Psalms, den Klagevers des jüdischen Volkes, im Psalter des jüdischen Gebetsbuches zitiert. Jesus, das ist mir nochmal sehr bewusst geworden, stirbt nach dem Evangelisten Markus weder verzweifelt, noch seinen himmlischen Vater mit persönlichen eigenen Worten anklagend. Er wird auch nicht an Gott irre. Er stirbt vielmehr als gläubiger Jude mit den Worten des 22. Psalms auf seinen Lippen, der zwar mit der Gottverlassenheit des Beters beginnt, wir haben diesen Psalm eben gehört, aber im eigentlich überschwänglichen, sehr breiten Dank über die erfahrene Rettung durch Gott endet. Also diesen enormen Spannungsbogen des 22. Psalms haben wir ja eben selber gehört. Und dieser Spannungsbogen von dunkelster Gottverlassenheit bis zum breiten Lobgesang über die Errettung wird dann auch der Grund gewesen sein, warum der Evangelist Markus als ein Mitglied der damals noch sehr jungen Gemeinde, die in der Auferstehung Jesu ihre Kernbotschaft sah, immer wieder im Verlauf des Kreuzigungsberichtes Teile des 22. Psalms verwendet. Also der Psalm an sich mit seinem Umschlagen von tiefer Verzweiflung in große Freude und Lobgesang scheint das entscheidende Deutungsmuster für den Evangelisten gewesen zu sein, für das Verständnis der Kreuzigung des Todes Jesu. Aber dennoch, Jesus stirbt nichtsdestoweniger in dem Empfinden, von Gott verlassen worden zu sein. Auch wenn seine letzten Worte bei Markus als Zitat verstanden werden müssen und damit bezeugen, dass er selbst noch in der Gottverlassenheit an Gott festhält, so schwächt das sein Empfinden und folglich seinen Ruf der Gottverlassenheit meines Erachtens nicht ab. Im Gegenteil, während in allen anderen Psalmen die Beter Gott bitten, sie nicht zu verlassen, ja selbst noch im düstersten 88. Psalm, der Beter klagend mit Gott ringt, Vers 15, Gott, warum verstößt du meine Seele? Setzt allein der Beter des 22. Psalms voraus, von Gott bereits verlassen worden zu sein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hält also an Gott fest, wähnt sich aber von ihm verlassen. Welche Bedeutung kommt diesem spannungsvollen Befund zu? Ich kann das nur so verstehen, dass Jesus hier eintritt in das Urleiden der Gottverlassenheit, das von den Betern des Alten Testamentes so gefürchtet, selbst erfahren und auch geschildert wurde. Man lese nur wirklich ernsthaft einmal die Psalmen durch. Das wiederum bedeutet, dass Jesus im Tod solidarisch ist mit der ganzen Fülle menschlichen Leids. Jesus gibt in dieser Klage am Kreuz mit seinen letzten Worten nicht einfach nur seiner persönlichen Not Ausdruck. Er zitiert vielmehr den Leidenspsalm seines Volkes, das lange vor und nach ihm bis hin zu Auschwitz und zum Terroranschlag der Hamas im letzten Jahr das ganze Ausmaß seines Leidens in diesem Psalm wiederfand. Diesen Psalm zitierend äußert er die Klage seines Volkes. Ja, die Klage des Menschen, die Klage der Menschheit schlechthin. Mein Gott, warum hast du mich, warum hast du uns verlassen? Aus meiner Sicht geht es hier bei dieser Frage, es geht hier auf Golgatha noch mehr als bei der berühmten Theodizee-Frage der Philosophen, warum ein allmächtiger und guter Gott all dieses Leid in dieser Welt zulassen kann. Denn die Klage Jesu am Kreuz ist ja kein blindwütiges Schicksal wie ein Erdbeben oder eine Naturkatastrophe, die plötzlich und unerwartet zuschlägt und die diese Frage natürlich aufwirft. Hier geht es um mehr, insofern das Kreuz der Endpunkt einer sich zuspitzenden Tragödie ist. Und mit dieser Frage oder Klage, die Klage aller Klagen ausgesprochen ist, die immer und überall auch mitschwingt, ob ausgesprochen oder nicht, mitschwingt und gegenwärtig ist, wenn das Böse augenscheinlich im Kampf über das Gute triumphiert. Und diese Klage spricht Gott ganz persönlich an. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als Edith Stein 1942, Dietrich Bonhoeffer 1945, Mahatma Gandhi 1948, Martin Luther King 1968 und Yitzhak Rabin 1995 ermordet wurden, stand diese Frage genauso im Raum. Auch Alexei Nawalny, als er vor wenigen Tagen ermordet wurde, schwang diese Frage oder Klage unausgesprochen in vielen Kommentaren zu seinem Tod mit. Sogar Vergleiche zur Kreuzigung wurden geäußert. So begegnete der russische Dichter Maxim Ossipow vor Tagen dem Vorwurf, es sei ein Fehler Nawalnys gewesen, nach Russland zurückzukehren, entschieden mit dem Verweis und dem Hinweis auf das Kreuz Jesu Christi. Er sagte dann sehr respektvoll, natürlich könne man das nicht vergleichen, das wolle er auch nicht. Und das sei unangemessen. Aber er wolle dennoch sagen, wenn man Nawalnys Rückkehr für einen Fehler hielte, dann könne man ja mit gleichem Recht behaupten, Jesus habe einen Fehler begangen, als er sich ans Kreuz schlagen ließ. Und dann schlussfolgert er mit Rückgriff auf einen ebenfalls in Russland sehr bekannten und berühmten russischen Dichter des 19. Jahrhunderts, tapfere Menschen vom Formate Nawalnys wüssten ebenso wie wir, dass es unmöglich sei, dem Guten zu dienen, ohne sich selbst zu opfern. Um dieses überindividuelle Urleiden der Gottverlassenheit im Kampf für das Gute, wo ich unterliege und wo ich dem sehenden Auges begegne, geht es dem Evangelisten Markus, wenn er uns vom Tode Jesu auf Golgatha berichtet. Das ist so eindeutig, weil er den 22. Psalm als Deutekategorie nutzt. Aber diese Gottverlassenheit widerfährt eben nicht nur Jesus. Sie müssen in durch einen gewaltsamen Tod gesteigerter Form vor und nach Jesus viele Menschen durchleiden, die wie er im Kampf um das Gute unterlagen. Bei Markus, der als erster der Evangelisten sein Evangelium schreibt, ist in seinem Passionsbericht hier weder vom Messias Jesus noch von Jesus stellvertretendem Sühneleiden für sein Volk oder für uns die Rede. Diese Deutungen kommen erst später, beispielsweise im Rückgriff auf das, was der Prophet Jesaja im 23. Kapitel seiner Rolle schreibt. Deshalb kommen wir hier bei Markus dem ältesten Verständnis des Kreuzestodes Jesu nahe, nämlich dem zur tiefsten Leiterfahrung der Gottverlassenheit gesteigerten Tod. Die Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas berichten allesamt von einem Jesus-Sterben in Gottverlassenheit begleitenden Wunder der Finsternis am hellen Tag. So bricht in der 6. Stunde über das ganze Land eine Finsternis hinein und hält bis zur neunten Stunde der Todesstunde Jesu an. Und hier spielen die Evangelisten wahrscheinlich an auf eine kosmische Finsternis über der ganzen Welt als Vorzeichen des Endes und der Gerichtskatastrophe, wie sie die prophetisch-apokalyptischen Weissagungen zum Beispiel des Propheten Amos vorhergesehen hatte. Und an jenem Tag, spricht der Herr, will ich die Sonne am Mittag untergehen und das Land am hellen Tag finster werden lassen. Der Evangelist Markus und seine Gemeinde sahen die universale Bedeutung des Kreuzes unmittelbar nach dem nahen Endgericht verknüpft, dass diese unverhüllt offenbaren würde. Ich möchte aber heute Morgen die Bedeutung der Worte Jesu genauso universal verstehen, sie aber nicht auf ein apokalyptisches Ende dieser Welt, sondern auf jeden Einzelnen von uns beziehen. Das ist nach dem 22. Psalm, denke ich, genauso statthaft. Mir ist das unendliche Leid in Gaza und in Israel und in der Ukraine vor Augen. Und ich bin, wenn ich hier stehe, in Gedanken an eine gute Freundin von mir und meiner Frau, die derzeit aufgrund einer sehr schweren Krebserkrankung mit dem Tode ringt. Muss nicht jede und jeder, der religiös ist, Momente der Gottesfinsternis erfahren? Eine solche Gottesfinsternis als die Erfahrung der Verlassenheit durch Gott ist auch Teil unserer Gotteserfahrung. Ich wiederhole das, weil es für mich so wichtig ist. Davon bin ich überzeugt. Das ist eine Gotteserfahrung, dass ich Gott nicht erfahre. Das gehört auch zu unserer Gotteserfahrung, zu etwas, was wir in unserem Leben ein oder öfters intensiv erfahren müssen, wenn wir ihm nicht ausweichen. Johannes vom Kreuz, der große spanische Mystiker und Zeitgenosse Martin Luthers, hat diese Erfahrung die dunkle Nacht des Geistes genannt. In ihr hat der Mensch das Gefühl, ohne Gott zu sein. Von ihm allem Anschein nach verstoßen zu sein. Und Johannes vom Kreuz versteht diese Erfahrung als wichtige Zeit der Reifung für jeden gläubigen Menschen. Der große jüdische Denker Martin Buber versteht Gottesfinsternis, ein Begriff, der immer mit ihm im Zusammenhang erwähnt wird, als große Probe für die Menschheit und für uns. Er scheint Jesu Tod am Kreuz mitzudenken, wenn er sagt, wenn die Sonne sich verfinstert und wüsste man nicht, dass sie da ist, würde man meinen, es gäbe sie nicht mehr. So ist es in solchen Zeiten. Das Antlitz Gottes ist uns verstellt und es ist, als müsste die Welt erkalten, der sie nicht mehr leuchtet. Dann aber fährt Buber fort, aber die Wahrheit ist, dass gerade erst dann große Umkehr möglich ist und wird, die Gott von uns erwartet, damit die Erlösung, die er uns zudenkt, unsere eigene Erlösung werde. Ungeheures muss geschehen, damit wir die Bewegung vollziehen. Aber wenn dieses Ungeheure geschieht, ist es die große Umkehr, die Gott erwartet. Die Verzweiflung in uns sprengt das Verlies der heimischen Kräfte. Die Quellen der Urtiefe brechen auf. Was meint Buber? Er meint, dass es darum geht, dass ich mich persönlich der Probe stelle, dass ich nicht ausweiche, wenn ich diese Erfahrung mache, die Jesus bewältigt und bestanden hat, dass ich dem ins Auge schauen kann. Ich möchte so weit gehen, das zitieren, was ein ganz berühmter Prediger, der in dieser Zeit wieder sehr, sehr großen Anklang findet, ein Kölner Prediger, Meister Eckhart, in seinen Predigten immer wieder gesagt hat. Gott prüft uns so weit und es geht so weit, dass wir Gott loslassen müssen, sprich die Vorstellung, die wir von Gott haben, loslassen müssen, um den Gott zu erfahren, der Gott wirklich ist. Um Gott selbst erfahren zu können. Ich fasse zusammen. Die älteste Deutung versteht das Kreuz Jesu als ein Durchleiden der Gottesfinsternis, als der Erfahrung völliger Gottverlassenheit. Jesus teilt dieses bittere Schicksal mit allen Menschen, denen diese Erfahrung widerfährt. Jesus stirbt in Solidarität mit all jenen, die im Kampf für das Gute scheinbar von Gott verlassen sterben. Die manchmal sehr schnell geäußerte Vorstellung, dass Jesus stellvertretend für uns stirbt, halte ich deshalb für fragwürdig, weil wir ja auch aufgefordert sind, manchmal genau diese Erfahrung zu machen, oder nicht aufgefordert, weil es uns widerfährt und weil wir diese Erfahrung machen müssen. Und es könnte ein Ausweichen zu sein, naja, damit muss ich mich ja nicht auseinandersetzen, das hat Jesus ja schon für mich getan. Verstehen Sie? Die Erfahrung der Gottesfinsternis, die Nichterfahrung Gottes, ist auch Teil unserer Gotteserfahrung, in der wir uns aber an Jesu Seite wissen. Es gilt in diesen Zeiten der Probe, Gott selbst, unsere Vorstellung von Gott, loszulassen, so als ob es ihn nicht gäbe, um alle meine engen Vorstellungen von Gott freizugeben, um den Gott zu erfahren, der er wirklich ist. Diesen Glauben, der den Mut hat, in Zeiten der Gottesfinsternis den radikalen Zweifel an Gott in sich aufzunehmen und zu ertragen, wünsche ich uns allen. Dann werden wir auch die Erfahrung machen können, die der Beter des 22. Psalms beschreibt. Als ich um Hilfe schrie, hat er mich erhört. Amen.